Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Fragt ihr euch auch manchmal, wie frei unsere Presse eigentlich noch ist und welche Rolle Medienkompetenz in einer Welt voller Fake News, KI-generierter Bilder und Desinformation spielt? Für mich als Journalistin ist das ein großes Thema und gleichzeitig geht es eigentlich uns alle an, unabhängig von dem jeweiligen Beruf. Pressefreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Sie sorgt dafür, dass Macht kontrolliert wird, Missstände ans Licht kommen und dass wir als Gesellschaft eine eigene Meinung bilden können. Doch weltweit und auch bei uns in Deutschland gerät sie zunehmend unter Druck. JournalistInnen werden eingeschüchtert, Redaktionen finanziell geschwächt und Desinformation verbreitet sich rasend schnell. Warum wir gerade jetzt genauer hinschauen müssen, welche Rolle Medienkompetenz dabei spielt und was jeder Einzelne beitragen kann, darüber spreche ich heute mit Jessica Staschen, die bei der Zeitstiftung Bucerius die Bereiche Presseförderung und Kommunikation leitet. Herzlich willkommen, liebe Jessica, schön, dass du da bist. Es gibt ja auch einen aktuellen Anlass, warum wir über das Thema sprechen. Vielleicht kannst du uns auch direkt von Anfang an ein bisschen was über eure Hamburger Woche der Pressefreiheit erzählen und in welchem Zusammenhang die damit steht.
Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen was aus unserer Arbeit erzählen kann. Und du hast es gerade schon gesagt, wir veranstalten jetzt das dritte Mal in Folge die Hamburger Woche der Pressefreiheit. Wie ist diese Idee entstanden?
Da gehe ich mal einmal kurz einen Schritt zurück. Ich hoffe, das ist okay. Und erkläre mal, warum wir uns eigentlich schon so lange für die Pressefreiheit einsetzen. Pressefreiheit ist zentral für eine wehrhafte Demokratie. Das war auch ein zentrales Lebensthema unseres Stifter-Ehepaars Ebelin und Gerd Bucerius. Gerd Bucerius hat beispielsweise unter anderem den Zeitverlag gegründet. Er war aber auch Teilhaber bei Gruner und Jahr und hat sich Zeit seines Lebens gemeinsam mit seiner Frau für unabhängigen Journalismus eingesetzt. Deshalb ist auch eins unserer am längsten laufenden Projekte bei der Zeitstiftung Bucerius für den unabhängigen Journalismus. Wir vergeben seit 2004 gemeinsam mit der norwegischen Stiftung Fritt Ur einen Preis an unabhängige Journalisten in Osteuropa seit 2021 unter dem Namen der Free Media Awards und seit ein paar Jahren wieder immer im Wechsel in Hamburg und Norwegen. Die Körperstiftung, mit der wir gemeinsam die Hamburger Woche der Pressefreiheit auf den Weg gebracht haben, wiederum veranstalten seit einigen Jahren das Exile Media Forum, wo sich Journalistinnen und Journalisten treffen, die nur noch aus dem Exil über ihr Land oder für ihr Land berichten können, weil sie vor Ort nicht mehr arbeiten können. Diese beiden Gruppen unserer Preisträger und der Exiljournalisten überschneiden sich leider Gottes immer mehr, da auch viele unserer Preisträger nicht mehr aus ihren Ländern berichten können, weil sie verfolgt sind, weil sie das Land verlassen mussten, weil einfach kein unabhängiger Journalismus beispielsweise in Belarus oder Russland mehr möglich ist. Aus diesem Zusammenhang haben wir die Idee entwickelt und gesagt, lasst uns diese beiden Veranstaltungen doch gemeinsam denken und die Hamburger Woche der Pressefreiheit auf den Weg bringen. Und mittlerweile sind wir jetzt im dritten Jahr, haben über 60 Veranstaltungen in der Woche mit über 40 Partnern und haben eine Strahlkraft in die Stadt entwickelt, auf die wir alle stolz sind, für das Thema der unabhängigen Berichterstattung, für das Thema der Pressefreiheit.
Super. Mensch, für wen ist das was? Wer darf da hinkommen zu eurer Veranstaltung und Butter bei den Fische? Wie viel kostet das?
Das Gute an dem Programm ist, über 90% der Veranstaltungen sind kostenlos. Das heißt, jeder kann sich anmelden, vorbeischauen und sich den Workshop, die Veranstaltung raussuchen, die ihn interessiert. Wir haben eine wahnsinnig große Bandbreite. Wir sprechen auch Schülerinnen und Schüler direkt an, einmal mit einem Newscamp, wo sich verschiedene Initiativen zusammengetan haben und über Desinformation aufklären. Wir haben aber auch Formate direkt in den Hamburger Bücherhallen. Das sind bei uns die Bibliotheken, wo sich Journalisten Fragen stellen lassen. Also das heißt, sie haben einen Stand vor Ort. Man kann direkt hingehen und sich über die Lage der Pressefreiheit austauschen. Wir haben aber auch ganz tolle, niedrigschwellige Workshops in den HASPA-Filialen, das sind die Sparkassen bei uns hier in Hamburg, die öffnen ihre Türen in den einzelnen Stadtvierteln und bieten für jeden, den es interessiert, Workshops über Desinformation ein, an wie kann man sich dagegen schützen, wie kann man aber auch so eine gewisse eigene Medienkompetenz entwickeln. Und wir haben natürlich Fachveranstaltungen für Journalistinnen und Journalisten, wie beispielsweise das Exile Media Forum der Körperstiftung, von denen ich schon gesprochen habe, oder in unserem Fall die Verleihung der Free Media Awards, die wir natürlich auch im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit auf den Weg bringen. Großen Dank möchte ich wirklich an dieser Stelle in Richtung unserer Partner aussprechen. Mit 40 Partnern vom NDR Info über den Spiegel, über das ZDF bis hin zu zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Journalismus macht Schule. Also ich kann sie jetzt hier nicht alle nennen, weil das sind 40. Es ist ein wahnsinnig starkes, tolles, großes Bündnis geworden, was sich für die Pressefreiheit und für die Sichtbarkeit der Thematik einsetzt.
Cool, hört sich toll an. Eigentlich schon wieder schade, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht in Hamburg sein kann. Aber dann nehme ich mir das einfach mal für nächstes Jahr vor. Es findet ja jedes Jahr statt.
Ja, genau. Das findet jedes Jahr statt, jetzt im dritten Jahr. Und wir haben eine wirklich tolle Entwicklung durchgemacht. Wir sind damals gestartet und wussten eigentlich gar nicht so genau, wo soll es hingehen und wen können wir dafür begeistern. Und in den vergangenen 3 Jahren hat sich gezeigt, dass einfach allen die Bedeutung der Pressefreiheit für eine wehrhafte Demokratie mehr und mehr bewusst wird und ganz viele Partnerorganisationen sind auch dankbar, weil sie gerne mal einen Tag der offenen Tür machen wollen würden, wie beispielsweise das ZDF oder RTL Nord, das aber sonst so frei im Jahr hängt und jetzt mit der Hamburger Woche der Pressefreiheit ein super Anknüpfungspunkt ist, sich so einen Tag der offenen Tür oder so ein Redaktionsbesuch einfach sehr schön in das Gesamtprogramm einbindet. Und von daher ist es eigentlich für alle eine Win-Win-Situation, wie man das so schön sagt.
In den Shownotes finden ja alle den Link zu eurer Homepage. Aber, liebe Jessica, da ja nicht alle einfach auch die Shownotes lesen, sondern manche einfach nur diesen Podcast hören beim Autofahren oder so und dann vergessen die im Nachhinein die Shownotes zu lesen, möchte ich dich doch bitten, auch noch mal ganz kurz zu sagen, wo findet man denn weitere Informationen über die Hamburger Woche der Pressefreiheit?
Sehr gerne. Wir haben eine total schöne Webseite, finde ich, in diesem Zusammenhang unter www.pressefreiheit.hamburg/Programm findet ihr alle 60 Veranstaltungen, die in dieser Woche stattfinden werden. Und ich bin mir sehr sicher, von Workshops über Diskussionsrunden zum Thema Desinformation, über die Möglichkeit, eine Veranstaltung zu besuchen, wo man selber lernt, wie man Nachrichten- und Informationskompetenz aufbaut, bis hin zu einem Besuch von zum Beispiel, das habe ich eben schon gesagt, von RTL, da kann man tatsächlich vorbeigehen, aber man kann eben auch beim ZDF vorbeischauen. Die arbeiten Journalisten eigentlich und schon mal immer die Fragen stellen, die man schon immer stellen wollte.
Toll.
Also ich kann das nur empfehlen, da einmal raufzugucken, reinzugucken unter www.pressefreiheit-hamburg-programm. Wenn ihr das eingibt, findet ihr es, glaube ich, sofort.
Super, hervorragend. Dann haben wir das auch noch erwähnt. Sehr schön. Was siehst du denn aktuell als größte Bedrohung für die Pressefreiheit in Deutschland?
Erstmal die positive Nachricht vorweg. Deutschland ist in der Rangliste der Pressefreiheit wieder unter den Top 10. 2023 waren wir noch auf Platz 21. Jetzt könnte man sich erstmal freuen und denken, okay, die Bedrohung der Pressefreiheit in Deutschland hat massiv abgenommen. Das stimmt so aber nicht. Denn wir sind nur nach oben gerutscht, weil ganz viele andere Länder nach unten gerutscht sind und die Bedrohung der Pressefreiheit in diesen Ländern so viel massiver und stärker geworden ist, dass Deutschland damit im Vergleich sehr viel besser dasteht und deswegen wieder unter den Top 10 ist. Wo sehe ich aktuell in Deutschland massive Einschränkungen in der Pressefreiheit? Die würde ich auch auf einer sehr persönlichen Ebene sehen. Natürlich ist es nicht so, dass wir durch die Regierung eingeschränkt werden in der Pressefreiheit, aber Journalistinnen und Journalisten vor Ort zunehmend Bedrohungen wahrnehmen. Einmal tatsächlich, wenn sie auf Demonstrationen unterwegs sind und massiv von den Demonstranten bedroht werden oder von populistischen Kräften oder dass sie sehr stark darüber nachdenken, vor allem im Lokalen, ob sie eigentlich noch über ein bestimmtes Thema berichten können,
weil die Angst vor sogenannten Slap-Klagen haben. Das bedeutet, dass die Gegenseite finanziell so viel besser ausgestattet ist, dass sie die Berichterstattung versuchen, durch Klagen entweder einzuschränken oder rückgängig zu machen und häufig freiberufliche Journalisten natürlich nicht ein Justiziariat, wie es in Verlagen üblich ist, hinter sich haben, sondern alleine da stehen. Und deswegen zunehmend darüber nachdenken, steht mein persönliches Risiko, im Nachgang verklagt zu werden, steht das sozusagen im Verhältnis zu der Berichterstattung. Und da merkt man eben, das sind so typische Schritte, wo von außen versucht wird, auf die Pressefreiheit und auf einzelne Journalisten einzuwirken, sodass die Meinungsvielfalt eigentlich eingeschränkt wird.
Da kann ich auch direkt persönlich Erfahrungen beisteuern. Ich meine, ich bin ja auch freiberufliche Journalistin und arbeite unter anderem als freiberufliche Videojournalistin hier in Nordrhein-Westfalen für die Agence France-Presse und werde immer losgeschickt, wenn irgendwie was Aktuelles passiert. Und ich weiß, dass, ich glaube, es war vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren, da wurde ich kurzfristig angefragt, das ist eine Demo von Rechtsradikalen in Köln. Bitte fährst du hin und filmst das für uns. Und ich muss sagen, ich hatte gerade hier in der Familie ein bisschen Stress und dann dachte ich so, boah, ey, weißt du, man hat sein eigenes Kameraequipment, das hat man selber finanziert. Dann geht man dahin als Frau. Ich bin jetzt auch nur 1,70, also und auch keine große Kante oder so. Ich bin zwar sportlich, aber ich könnte mich vielleicht einen Moment wehren, aber wenn da mehrere Leute kommen, wahrscheinlich auch nicht. Und ich hatte echt so ein bisschen Angst und dachte so, boah, oder selbst wenn meine Kamera kaputt geht, das ist meine Existenzgrundlage, das kann ich auch nicht riskieren. Ich habe auch keine teure Versicherung dafür tatsächlich. Und dann dachte ich so, also ich wusste, dass es andere gibt, unter anderem auch junge Männer, die dann gefragt werden, wenn ich nicht gehen kann. Und dann dachte ich so, oh nee, sollen die Jungs mal gehen? Ich bleib zu Hause. Also ich kenne diese Situation und ich weiß, dass man da halt auch einfach Angst hat als Freiberufler, sich in solche Situationen zu begeben.
Ja, und ich finde das schon alleine diese Aussage, damit wirst du nicht die Einzige sein, auch zu sagen, lass die Jungs das mal machen, und zeigt eben auch noch mal eine andere Ebene. Das ist auch, das sehen wir, wenn wir in Richtung Osteuropa gucken, dass auch sehr stark die Frauen unter Druck gesetzt werden. Dass auch sozusagen das Verhaften von weiblichen Journalistinnen und Journalisten ganz klar als Strategie der autoritären Systeme genutzt wird, um zu zeigen, wir setzen hier auch bewusst Frauen unter Druck, um auch nochmal zu sagen, wir nehmen überhaupt auf niemanden mehr Rücksicht. So. Und das ist schon auch eine Strategie. Also das haben wir in Deutschland nicht. Ich gehe auch im Augenblick nicht davon aus, dass es sich in diese Richtung zeitnah entwickelt. Aber trotz alledem, in dem Moment, wo wir über unsere Grenzen hinwegschauen, sehen wir, dass auch das ein bewusstes Element von autoritären Regimen ist. Das Authoritarian Playbook kann man da sehr gut irgendwie dem Punkt A1, sage ich jetzt mal, abhaken. Die Presse ganz klar unter Druck zu setzen, eben auch mit gezielten Aktionen gegen Frauen.
Tja, das ist Nummer 1. Und welches ist der zweite Punkt, der die Pressefreiheit in Deutschland gefährdet? Was würdest du sagen?
Der zweite Punkt, der auch die Pressefreiheit in Deutschland und ich sage jetzt mal Medienvielfalt in Deutschland tatsächlich gefährdet, ist, dass zunehmend tragfähige Geschäftsmodelle fehlen für ganz viele Medien. Also das heißt, der Medien- und der Anzeigenverkauf ist eingeschränkt. Also da gibt es die mannigfaltigsten Gründe dafür. Wir haben eine totale Ausdifferenzierung des Medienmarktes. Wir haben nicht mehr die großen Blätter, die sozusagen eine breite Masse bedienen, sondern wir haben eine große Ausdifferenzierung, die dazu führt, dass natürlich die Margen für die einzelnen Blätter sehr viel geringer geworden ist. Das führt wiederum dazu, dass sich große Verlagshäuser überlegen müssen, wie bedienen wir die Region und dann eben auch anfangen, einfach ihre eigene Vielfältigkeit zurückzufahren. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch einen Rückgang der Meinungsvielfalt haben und der verschiedenen Stimmen. Und das ist jetzt der dritte Punkt, wo man das sehr deutlich sieht, ist es tatsächlich im Regionalen, dass die regionale Berichterstattung in den vergangenen Jahrzehnten massiv zurückgegangen ist. Einmal, weil es eben keine tragfähigen Geschäftsmodelle mehr gibt und weil sehr stark eher auf die überregionale Berichterstattung geschaut wird. Und jetzt merkt man, wenn man da gesellschaftspolitisch raufguckt, dass der Lokaljournalismus natürlich noch eine ganz andere Funktion hatte. Er war ja auch so ein bisschen und ist es nach wie vor das Bindeglied eigentlich zwischen der Gesellschaft vor Ort und der Berichterstattung. Da ist auch eine Kontrollinstanz. Und wenn es ihn nicht mehr gibt, dann können natürlich auch sowohl die Wirtschaft kann sehr viel freier handeln vor Ort, als aber eben auch natürlich die Politik. Und diese ich sage jetzt mal, demokratische Dimension von Lokaljournalismus, das wird jetzt zunehmend bewusst, dass man da gegensteuern muss, damit man eben die Demokratie weiterhin wehrhaft hält und auch einfach den Menschen vor Ort eine klare Sichtbarkeit wieder gibt für ihre Probleme, für ihre Themen. Gerne das Globalpolitische runtergebrochen auf die aber hyperlokale Ebene. Also es geht dann eben nicht mehr darum, ist nur im Flächenland Hamburg, weil das Flächenland Hamburg ist auch Hammerbrook, das ist auch Lüneburg, das ist auch Pinneberg und dort sind die Situationen doch anders. So. Und das ist nicht mehr sichtbar.
Hm, stimmt. Ja. Vollkommen richtig. Ja, aber da wir ja hier beim Weltverbesserer-Podcast sind, liebe Jessica, möchte ich natürlich Lösungen wissen. Und ich denke, ihr habt auch Lösungsansätze auf eurer Aktionswoche jetzt in Hamburg, um die Pressefreiheit zu stärken und die Medienkompetenz zu fördern. Und da bin ich doch sehr gespannt, was habt ihr für Ideen?
Das finde ich wunderbar, weil ich glaube, wir sind eine Gesellschaft, die sehr gut in der Problemanalyse ist und in den seltensten Fällen so also wirklich sich überlegt, wo, okay, was machen wir jetzt daraus? Und das ist eine Aufgabe, die wir uns bei der Zeitschrift Punkt Bucerius auch wirklich auf die Fahnen geschrieben haben und gesagt haben, okay, was ist die Lösung, wo können wir hier unterstützen? Und du hast die Hamburger Woche der Pressefreiheit, haben wir schon angesprochen. Da wollen wir auf der einen Seite einfach hoffen, ein sehr großes Bewusstsein für das Thema schaffen. Das heißt also, was bedeutet Pressefreiheit eigentlich für jeden Einzelnen und welche Vielfalt haben wir doch oft noch in Hamburg und warum gilt es, sie zu schützen? Und da sind wir jetzt im dritten Jahr erstmals wirklich sehr dezentral und hyperlokal unterwegs, sodass wir mit Partnern vor Ort in den einzelnen Stadtvierteln tatsächlich Veranstaltungen machen zum Thema, dass die Überleitung Nachrichten- und Informationskompetenz, weil wir natürlich auch merken, dass bei dieser Informationsflut, der wir alle ausgesetzt sind, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, dann aber auch, wenn wir im Stadtraum unterwegs sind, durch die ganzen digitalen Informationsstähle, die unterwegs sind. Ständig werden wir mit Informationen konfrontiert, die wir einordnen, einschätzen müssen, wo wir uns eine Haltung im Idealfall auch zu entwickeln müssen. Und diese Kompetenz wirklich zu haben, das lernt man. Ich habe es früher nicht in der Schule gelernt. Ich habe es in meiner journalistischen Ausbildung gelernt. Und das versuchen wir eben tatsächlich im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit auch mit Akteuren vor Ort ganz toll umzusetzen und wieder in die Gesellschaft zu tragen. Weil da sehen wir nämlich einen ganz großen Lösungsansatz, weil wir denken, das Kämpfen gegen Desinformation ist sehr wichtig und elementar, aber viel wichtiger ist, dass wir in der Gesellschaft wieder eine Kompetenz entwickeln, tatsächlich Desinformation, Hassrede und Fake News zu erkennen und eigene Mechanismen dafür zu entwickeln, das selber zu hinterfragen. Wir haben das sehr stark bei der Zeitstiftung, haben wir Projekte wie Journalismus macht Schule, die in die Schulen gehen und Journalismus erklären, unterstützt oder News the News, die ein ähnliches Konzept haben, sich sehr stark auf Kinder und Jugendliche, die erstmal nicht an Informationen interessiert sind, konzentrieren, um denen eine Nachricht- und Informationskompetenz nahezubringen. Aber wir gucken eben auch in den anderen Teil der Gesellschaft, weil wir auch merken, wenn man nicht mehr in der Schule ist, dann gibt es eigentlich von außen keinen Druck, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und den meisten ist auch gar nicht unbedingt bewusst, dass sie tatsächlich da vielleicht ein Defizit haben. Und wir wollen eben mit einem Projekt wie dem Aktionslabor, was wir in Bücherhallen aufstellen, jedem so ein bisschen zeigen, setz dich doch mal mit deinem eigenen Medienverhalten auseinander, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern eher hast du dir mal überlegt, woher eigentlich die Information kommt und mit welcher Intention jemand dir diese Information zukommen lässt. Und da sind wir wieder bei den Weltverbesserern, weil wir glauben, wenn diese Kompetenz in der Gesellschaft wirklich angekommen ist und Menschen Informationen anders rezipieren können, als sie es aktuell tun, dann sind sie auch sehr viel wehrhafter gegen Desinformation und Propaganda beispielsweise.
Das wollte ich nämlich eigentlich gerade fragen. Ich meine, immerhin bist du die Expertin und jetzt hier bei mir am Mikrofon. Deswegen war eigentlich meine Frage, was ist denn dein größter Tipp für den ganz normalen Bürger, der jetzt eigentlich kein Journalist ist oder keinen journalistischen Hintergrund hat und der keinen Bock auf Desinformation und Fake News hat und aber natürlich irgendwo vielleicht Medien konsumiert? Wie kann er sich davor schützen, dass er da nicht drauf reinfällt, sage ich jetzt mal? Also einfach ein bisschen hinterfragen, was man so hört und liest, richtig?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn ich eine Information bekomme, egal in welcher Form, ob es eine Nachricht, ob ich sag jetzt mal in einer WhatsApp-Gruppe ist oder über Telegram, wo einfach eine Information in den Raum gestellt wird und ich im ersten Moment denke, ah, das klingt ja interessant, gibt es so zwei Punkte, die ich immer beherzige. Das erste, wenn es zu gut war, klingt, um wahr zu sein, ist es meistens nicht wahr. Das ist ja unglaublich, dann ist es meistens auch unglaublich und dann lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal hinterherzugehen und zu gucken, woher kommt eigentlich diese Information und finde ich die Information auch noch irgendwo anders, also das klassische journalistische Zwei-Quellen-Prinzip. Und das Zweite ist, mir auch nochmal zu überlegen, mit welcher Intention hat mir jetzt eigentlich der Absender, die Absenderin diese Information zugeschickt? Mhm. Also ist es im Elternchat beispielsweise, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wo man erstmal überhaupt nicht über Desinformation nachdenken würde, aber da ist ein anderer Elternteil, der ist Rechtsanwalt und der stellt einfach eine juristische Behauptung in den Raum und die würde man ja erstmal glauben. So. Aber warum macht er das? Welche Intention hat er dabei, das mit reinzugehen? Also es geht leider Gottes auch immer ein bisschen darum zu hinterfragen und ganz wichtig ist, wenn man nicht sicher ist, ob das stimmt oder nicht, und man sich jetzt aber selber eigentlich auch gar nicht unbedingt dazu verhalten will, muss man ja auch nicht. Man muss ja nicht zu allen eine Haltung haben. Man darf Informationen auch einfach annehmen, dann einfach nicht weiterleiten. Das hilft schon mal. Nicht liken, nicht weiterleiten, gar nichts damit machen, sondern ich bin mir nicht sicher. Ich habe aber jetzt auch keine Lust, das zu recherchieren, weil das ist auch vollkommen legitim. Aber dann mache ich auch nichts mit der Information. Dann gebe ich sie nicht gleich in die nächste Gruppe oder like es oder teile es noch.
Mhm. Ja, super Tipps, doch schon mal ganz hervorragend. Wie sind denn die Reaktionen auf eure spezielle Woche für die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit und gegen Desinformation? Was kommt so zurück, vielleicht von den beruflichen Profis, aber auch von dem ganz normalen Bürger?
Da würde ich gerne ein persönliches Beispiel nennen. Als wir das erste Jahr auf den Weg gebracht haben und eigentlich auch noch gar nicht so genau wussten, wo geht's hin und wer macht mit, haben wir schon ganz am Anfang eine große Offenheit von den Medienhäusern erfahren, weil sie gesagt haben, das ist super, das ist ein Ankerpunkt, wo wir nochmal sehr viel stärker eben auch die Türen im wahrsten Sinne des Wortes öffnen können für unsere Hörerinnen und Hörer, für unsere Zuschauer. Sonst wissen wir, machen wir das irgendwie so random im Jahr und dann kommt da eigentlich auch keiner. So, das war die erste Reaktion. Dann haben wir parallel dazu auf eine, das nennt man Kampagne, über die verschiedenen Stellflächen in der Stadt gespielt und auch über Social Media, über die Partner, wo wir eben auf die Thematik der Pressefreiheit und wo sie bedroht ist und warum sie bedroht ist, hingewiesen haben. Und wir konnten ganz viele Medienhäuser auch überzeugen, tatsächlich das Thema Pressefreiheit in ihrem redaktionellen Inhalt mit einfließen zu lassen. Das heißt nicht, dass sie immer die Hamburger Woche der Pressefreiheit in den Vordergrund stellt, aber das Thema Pressefreiheit und warum es so wichtig für uns ist. Und jetzt kommt mein persönliches Erlebnis. Ich saß im Taxi auf dem Weg zur Verleihung der Free Media Awards an eben unabhängige Journalisten in Osteuropa. Und der Taxifahrer fragte mich, wo ich denn hinfahren würde. Und dann sagte ich, ja, wir verleihen eben an wirklich Journalistinnen und Journalisten, die sich in osteuropäischen Ländern für die Pressefreiheit einsetzen, teilweise unter Einsatz ihres Lebens verleihen wir die Free Media Awards. Und dann sagte der Taxifahrer, oh, er hätte gerade im Radio gehört, auf Deutschland wäre ja ein Ranking der Pressefreiheit abgerutscht. Und da habe ich gedacht, wir haben die Menschen erreicht. Weil ja, dass er sofort diese Verbindung gezogen hat und dass ihm das sofort klar war. Das bedeutet, wir waren so präsent mit dem Thema, dass mich der Taxifahrer darauf angesprochen
hat. Toll. Mensch. Hast du, liebe Jessica, eine persönliche Vision oder vielleicht habt ja auch ihr als Zeitstiftung Gutserius eine Vision, wie es weitergehen soll mit der Pressefreiheit in Deutschland, vielleicht auch mit eurer Hamburger Woche der Pressefreiheit natürlich. Wo seht ihr euch so in 5, in 10 Jahren?
Ja, also ich habe eine sehr klare Vision, weil ich glaube, wir sind die Weltverbesserer, du hast es gerade gesagt. Und ich glaube erstmal an das Gute. Und wir haben es am Anfang des Gesprächs schon gesagt, wir stehen im Augenblick in Deutschland noch sehr gut da in Bezug auf unsere Pressefreiheit. Wir haben eine Pressefreiheit, wir werden nicht durch die Regierung eingeschränkt in dem, was wir berichten. Wir werden zunehmend, gibt es Bedrohungen, ja, aber wir haben auch nach wie vor noch eine sehr vielfältige Landschaft an Medienvielfalt in Deutschland. Und meine große Vision ist, es gilt, das zu bewahren. Wir haben jetzt die Chance, das zu tun, weil wir gerade um uns herum, auch innerhalb von Europa und der Europäischen Union sehen, wie schnell sich das drehen kann. Wenn wir nach Ungarn gucken, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk massivst eingeschränkt wurde, wo auch eine unabhängige Berichterstattung zunehmend schwierig wird, können wir eigentlich für uns sagen, wir stehen hier noch sehr gut und was müssen wir jetzt tun, um diese unabhängige Informationsinfrastruktur auch für zukünftige Generationen zu sichern. Und da haben wir, glaube ich, dadurch, dass wir noch so ein diverses Mediensystem haben, auch eine sehr gute Grundlage, aber die gilt es zu schützen. Und das ist unsere Vision, die wir haben, dass wir sagen, wir setzen uns sehr stark eben nicht nur außerhalb Deutschlands in Osteuropa für die Verteidigung der Pressefreiheit ein, sondern eben auch zunehmend in Deutschland, damit wir weiterhin eine wehrhafte Demokratie bleiben, weil auch das hast du am Anfang gesagt, eine unabhängige Presse ist zentral für eine wehrhafte Demokratie. Denn nur wer sich eine eigene Meinung bilden kann durch viele verschiedene Sichtweisen, ist letztendlich resilient gegen Desinformation. Und das ist meine Vision, das in den nächsten Jahren mit verschiedensten Projekten weiterhin zu unterstützen.
Sehr schön. Ich finde, in dem Zusammenhang sollten wir auch noch mal eine Lanze für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brechen. Denn ich merke das immer wieder, sogar im Bekanntenkreis, aber auch so bei Jugendlichen, dass viele dann so sagen, wofür brauchen wir das noch? Wir können doch alles streamen. Und dann denken, wieso zahlt man diese Gebühren? Und es ist so wichtig, auch für die Unabhängigkeit der Presse, für die viel beschworene Pressefreiheit, dass wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der einen Bildungsauftrag hat und uns alle unabhängig aufklärt über diverse Dinge, die in der Welt geschehen. Und es ist so wichtig, dass wir das erhalten. Und da ein bisschen Geld für zu zahlen, alle 3 Monate, finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ja, das war mir noch wichtig.
Ja, wir haben ein duales Mediensystem, was nach dem Krieg genau aus diesen Gründen, um einer Gleichschaltung entgegenzutreten, auf den Weg gebracht wurde. Und dieses duale Mediensystem gilt es zu schützen. Und dazu gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk genauso wie die unabhängigen Medienhäuser und das private Fernsehen. Nur das in der Gesamtsumme macht eben die Vielfältigkeit in Deutschland aus, dass man möchte, man sich einfach durch unterschiedlichste Stimmen und Positionen informieren kann.
Super, genauso sehe ich das auch. Liebe Jessica, du hast sie eben schon erwähnt, auch in deiner persönlichen Geschichte, die Free Media Awards, zu denen du unterwegs warst im Taxi. Mich würde das schon interessieren, dass du da noch ein bisschen mehr drüber erzählst. Was ist das? Wem wird da was verliehen? Was hattet ihr da vielleicht auch für tolle Beispiele in den vergangenen Jahren, zu denen du noch mal ganz persönlich was erzählen magst?
Ja, sehr gerne. Ich habe es ja kurz angerissen. Es ist natürlich genetisch sozusagen uns in die DNA der Zeitschrift von Gutierrez geschrieben. Auch der Fokus Osteuropa, dadurch, dass ja auch Marion Gräfin Dönhoff einen sehr starken osteuropäischen Bezug hatte, war es immer klar, wir wollen die Pressefreiheit und die unabhängigen Stimmen in Osteuropa stärken. Als die Stiftung vor so ungefähr 25 Jahren wirklich ins Handeln gekommen ist, war eben klar, dass wir diesen Preis auf den Weg bringen. Und die große Hoffnung war immer, und die bestätigte sich ja vielleicht auch so Anfang der 2000er Jahre, dass wir diesen Preis vielleicht irgendwann gar nicht mehr brauchen, weil die Situation der Pressefreiheit in den einzelnen Ländern so gut ist, dass man diesen Preis nicht mehr explizit an unabhängigen Journalistinnen und Journalisten vergeben muss. Leider hat sich das nicht so entwickelt, wie wir das alle gehofft haben, sondern hat mehr als eine Rolle rückwärts gemacht. Und diese Entwicklung jetzt so eng zu begleiten, das bewegt mich, muss ich sagen, tatsächlich auf mehreren Ebenen. Das auf der einen Seite zu sehen, wie junge Journalistinnen und Journalisten beispielsweise in Georgien oder in Aserbaidschan sich ganz stark machen für die unabhängige Berichterstattung und dafür kämpfen, dass ihr Land demokratisch bleibt, wenn wir nach Georgien gucken. Und dann auf der anderen Seite haben wir Journalistinnen und Journalisten, ob es Fotojournalisten, Videojournalisten sind, in der Ukraine, die die Kriegshandlungen sehr eng begleiten und trotzdem, trotz alledem, obwohl ihr Land so stark unter Druck steht, dahin gucken und sagen, Moment mal, aber die Korruption in unserem eigenen Land, unabhängig vom Krieg, ist nicht gut. Der ein oder der andere Politiker benimmt sich nicht richtig. All diese Dinge, das tun sie, obwohl, also sie recherchieren auch weiterhin Korruption, Machtmissbrauch und andere Dinge. Das beeindruckt mich sehr. Und wenn wir dann in Länder gucken wie Belarus, wo einfach gar keine unabhängige Berichterstattung mehr möglich ist, die Journalistinnen und Journalisten das Land verlassen mussten, viele im Exil leben und dann trotz alledem aus dem Exil versuchen, ihre Heimat und die Bevölkerung zu Hause im Land mit unabhängigen Informationen zu versorgen, unter welchen Herausforderungen sie das machen müssen, weil sie natürlich finanziell auch ganz anders unter Druck stehen durch dieses ausländische Agentengesetz, darf man auch nicht mehr aus dem Land sozusagen eine Organisation, die so benannt ist, unterstützen. Das heißt, die müssen ihre finanzielle Unterstützung auch viel über Spenden akquirieren, die sie dann wiederum in Westeuropa einsammeln. Das sind sehr, sehr bewegende Geschichten. Und das Besondere an den Free Media Awards aus meiner Sicht ist, dass die bewerben sich nicht selber, sondern sie werden nominiert. Und dann gibt es eine unabhängige Jury, die wählt diese Preisträger aus. Und dann ist es an uns, tatsächlich die Preisträger zu informieren. Und wir haben häufiger die Erfahrung gemacht, dass sie das nicht geglaubt haben, weil wir sich ja selber nicht beworben haben. Deswegen, warum sollten sie damit ausgezeichnet werden? Und wenn man dann doch, das ist so, und Person XY hat dich nominiert oder frag mal den Vorjahrespreisträger, damit du weißt, dass es valide ist, was wir hier machen, dann ist ganz häufig die Reaktion, dass sie sich wahnsinnig gesehen fühlen und diese Wertschätzung für ihre Arbeit wahnsinnig, wahnsinnig schätzen einfach, weil sie sehen, ich werde gesehen für das, was ich tue, auch wenn vielleicht mein Heimatland, mein Regime mich unter Druck setzt, trotz alledem. Also meine Arbeit ist wichtig, meine Arbeit ist so wichtig, dass sie von externen gesehen wird. So.
Toll.
Wemby.
Ja, das finde ich richtig, richtig toll, dass ihr das macht und dass ihr das auch über die Jahre so beibehalten habt, wo es jetzt umso wichtiger geworden ist wieder. Ja. Habt ihr da auch ab und zu noch Kontakt zu ehemaligen Preisträgern, dass ihr nochmal schaut, was ist aus denen geworden, wo stehen die heute?
Ja, das haben wir auf jeden Fall. Wir machen es auch immer so, dass wir die Vorjahrespreisträger auch einladen, sodass es eine etwas größere Gruppe ist. Mhm. Und das machen wir jetzt im November auch wieder. Wir haben aber auch immer wieder inhaftierte Journalistinnen, die wir auszeichnen, so auch in diesem Jahr. Zwei der Preisträgerinnen sind inhaftiert. Wir haben dann aber wieder auch das Glück, wenn sie dann aus der Haft entlassen werden, dass wir sie dann einladen können zu einer der jetzigen Preisverleihung. Das machen wir in diesem Jahr. Also ja, wir stehen im engen Kontakt und eine besondere Preisträgerin, die uns in dem Zusammenhang im Gedächtnis geblieben ist, ist Anna Politkovskaya, eine unabhängige russische Journalistin, die mit dem Vorläuferpreis der Free Media Awards ausgezeichnet wurde und ganz klar für das Thema Pressefreiheit steht, dass sie leider Gottes eben mit ihrem Leben bezahlen musste, weil sie in Russland umgebracht worden ist für ihre Berichterstattung. Wir haben in enger Zusammenarbeit und in engen Schleifen gemeinsam mit der Stadt auf den Weg gebracht, dass wir den Platz vor unserer Stiftung tatsächlich nach ihr benennen konnten. Und so steht unser Haus jetzt am Anna Politkovskaya Platz und erinnert uns jeden Tag wieder daran, dass wir uns für die Pressefreiheit einsetzen. Und dieser Ort ist tatsächlich an ihrem Todesdatum, an ihrem Geburtstag auch zu einem kleinen Pilgerort geworden. Wir finden da regelmäßig Blumen, Kerzen. Es ist ein Ort geworden, wo sich Journalistinnen und Journalisten und auch andere Menschen, die sich für Pressefreiheit einsetzen, tatsächlich treffen. Das bewegt uns und freut uns sehr.
Schön. Also es ist eine richtig wertvolle Arbeit, die ihr da macht. Ich hoffe, ihr seid euch dessen bewusst und klopft euch vielleicht auch mal ab und zu mal in einem stillen Moment selber auf die Schulter. Ich finde, ihr seid Weltverbesserer mit diesen Free Media Awards, die ihr da verleiht, aber auch mit eurem Einsatz für die Pressefreiheit. Nicht zuletzt mit der Hamburger Woche der Pressefreiheit, die jetzt stattfindet. Ich empfehle wirklich allen, die in der Gegend sind und die Zeit haben, da vorbeizuschauen, sich eine Veranstaltung anzuschauen. Richtig tolle Sache, finde ich. Und weil ich finde, dass ihr Weltverbesserer seid, liebe Jessica, möchte ich dich jetzt persönlich als Stellvertreterin der Zeitstiftung Bucerius, aber auch als ganz normalen Menschen fragen, was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Wenn du drei Wünsche frei hättest.
Wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann würde ich mir als erstes wünschen, dass wir anfangen, uns wieder zuzuhören. Dass wir es manchmal aushalten, dass der andere spricht, ohne gleich dagegen zu halten. Das würde ich mir als erstes wünschen. Dann würde ich mir mehr Wärme und mehr Herzlichkeit wünschen. Das will ein Lächeln. Muss man mal ausprobieren. Ich versuche, wenn ich morgens auf dem Fahrrad zur Arbeit fahre, den Entgegenkommenden zuzulächeln oder wenn ich an der Ampel stehe. Und häufig ist es so, dass dann auch ein Lächeln zurückkommt. Und das macht schon was anderes, als wenn jeder mit irgendwie mit schlecht gelauntem Gesicht durch die Gegend fährt. Ich glaube, dieses eher den anderen sehen und zu denken, naja, vielleicht ist er auch gerade in Stress, vielleicht hilft ja ein Lächeln und macht den Tag ein bisschen netter. Das würde ich mir wünschen. Und als drittes würde ich mir wirklich wünschen, dass wir, das ist natürlich ein großer, großer Wunsch, aber dass wir diese kriegerischen Auseinandersetzungen einfach sehr viel schneller und klarer beenden können und nicht so viele unschuldige Menschen weltweit sterben müssen dadurch.
Vielen Dank. Ein sehr einfaches Tool, was uns an die Hand gelegt wurde, das Lächeln, und eine große Aufgabe, die wir als Einzelne wahrscheinlich schwierig bewältigen können, aber alle zusammen können wir es schaffen. Vielen Dank für diese tollen Wünsche. In meinem Podcast geht es ja auch um Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Und soziales Engagement legst du ja groß an den Tag, zumindest auch schon mit deiner Arbeit, das merkt man ja. Wie kommt denn Nachhaltigkeit in deinem Leben vor?
Ich finde Nachhaltigkeit halt so ganz viele Elemente. Also das ist so, das Erste ist das Nachhaltige, wenn wir eben darauf achten, dass wir nicht gleich alles neu kaufen und nicht das Gefühl haben, wir müssten jedem Modetrend hinterherlaufen. Das ist die eine Form von Nachhaltigkeit. Ich finde aber auch, dass wir gesellschaftlich uns nachhaltiger aufstellen können. Woran mache ich das fest? Also, dass wir eben in unserem, wenn wir auf die Zeitschrift von Bucerius gucken, versuchen, nachhaltig zu fördern. Das heißt jetzt nicht, wir machen auch mal kurzfristige Projekte, aber wir haben auch große, langlaufende, operative Projekte. Das gehören die Free Media Awards dazu, aber auch so ein Mentorenprogramm, die Weichenstellung, wo man einfach weiß, dass die Wirkung sich nachhaltig erst sehr viel später entwickelt, wenn die Schülerinnen und Schüler durch das Mentoring es eben tatsächlich schaffen, einen höheren Schulabschluss zu machen. So. Und das ist, glaube ich, also man kann auch nachhaltig fördern, sage ich einfach.
Auf jeden Fall.
Das bedeutet Nachhaltigkeit auch für mich.
Ja, definitiv. Das tut ihr. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Ich lese total gerne und würde gerne von dir wissen, liest du gerne, hast du noch Zeit dazu und hast du ein oder zwei wunderschöne Buchtipps für mich und meine HörerInnen?
Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, ich lese sehr gerne, weil ich glaube, das hilft auch wahnsinnig nochmal in unterschiedliche Welten abzutauchen. Und das gibt einem häufig auch Hoffnung, wenn es tolle Bücher und Romane gibt. Das sind sehr viele schöne Geschichten, die einen bewegen. Und aber auch, wenn man im Bereich der Sachbücher guckt, bekommt man einfach nur mal ein ganz anderes Bild von dem. Eine Empfehlung, die ich wirklich aussprechen kann, ist das Buch Für Polina, mit O geschrieben, von Tarkes Würwer. Eine wahnsinnig schöne Geschichte über zwei Menschen, die über ein Musikstück verbunden sind. Es ist wahnsinnig gut geschrieben und sehr bewegend.
Schön. Ich danke dir dafür, das werde ich mit auf meine Liste schreiben und ich kenne es noch nicht, ich freue mich auch schon drauf.
Ja.
Super, vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, Jessica, dass du dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ich finde, das hat gezeigt, dass Pressefreiheit und Medienkompetenz keine Selbstverständlichkeit sind. Eigentlich müssen wir sie jeden Tag neu verteidigen und neu leben. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, tiefer einzusteigen, dann schaut euch unbedingt das Programm der Hamburger Woche der Pressefreiheit an. Den Link dazu findet ihr natürlich hier auch in den Shownotes und dort findet ihr ganz tolle Veranstaltungen, Workshops und Aktionen und wie du schon gesagt hast, Jessica, viele davon kostenlos, also offen für alle, geht da gerne hin und denkt dran, jeder von uns kann im Alltag einen Beitrag leisten, indem wir kritisch nachfragen, seriöse Quellen teilen oder Journalistinnen den Rücken stärken. Pressefreiheit lebt von Engagement, auch von eurem, liebe ZuhörerInnen. Jessica, vielen Dank für das tolle Interview. Mach's gut und auf bald. Tschüss.
Tschüss, herzlichen Dank dir.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.